Du hörst die Stimme der jungen Wirtschaft. Der Podcast für und mit herausragenden Persönlichkeiten. Dies ist ein Projekt, gehostet von den Wirtschaftsunion Karlsruhe. Wir wünschen dir viel Vergnügen beim Anhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der jungen Wirtschaft. Wir, die Wirtschaftsjunioren Karlsruhe, freuen uns, weiterhin spannende Gäste einzuladen, die uns ihre Geschichte erzählen, ob regional oder international. Nach dem Einstieg in unser neues Podcast-Jahr, bei dem wir mit Alexander Müller einen Blick hinter die Kulissen der virtuellen Welt von SK Gaming werfen durften, möchten wir heute nun hoch hinaus. Für unsere zweite Folge freue ich mich ganz besonders, euch aus unseren eigenen Reihen den JCI-Senator Stefan Glocke vorstellen zu dürfen. Stefan ist nicht nur Co-Owner der Glocke-Gruppe, einem mittelständigen, international tätigen Pharmaunternehmen im Bereich Auftragsherstellung und Verpackung von Arzneimitteln. Er ist auch Shareholder der IDT Biologica, die neben sterilen Flüssigkeiten und Gentherapeutika auch Virusimpfstoffe herstellt. Gleichzeitig ist Stefan auch noch CEO von SK Ventures und Chairman bei Volocopter. Daher sprechen wir heute nicht nur über innovative Startups und zukunftsträchtige Innovationen, sondern auch über Revolutionen im Flugverkehr. Wir werden erfahren, mit welchen Technologien und Entwicklungen der Personenverkehr auf ein im wahrsten Sinne höheres Level gebracht wird und bekommen gleichzeitig spannende Insights zu den Herausforderungen, die die deutsche Bürokratie so mit sich bringt. Stefan, herzlich willkommen.
Hallo Selke.
Hallo. Ich habe ja gerade schon einiges über deine spannenden Projekte erzählt und darüber erzählt, wo du daran beteiligt bist. Jetzt ist natürlich meine erste Frage, was macht für dich denn ein gutes Startup aus, beziehungsweise was muss ein Startup mitbringen, dass es für dich interessant ist?
Also ein Startup muss für mich etwas mitbringen, etwas Disruptives mitbringen. Das heißt eigentlich ein Thema, wo ich sage, ich kann irgendwas zu beitragen, die Welt zu verbessern. Es sollte eine spannende Geschichte sein. Also es ist nicht, dass ich interessiere mich jetzt nicht, den 85. Webshop zu unterstützen oder so irgendwas. Das ist völlig uninteressant. Technologie interessiert mich natürlich, Umwelttechnik ist interessant. Pharma ist nicht interessant, weil bei Pharma bin ich ausinvestiert. Da brauche ich jetzt keine Startups mehr. Da haben wir ein anderes Investmentvehikel auch für solche Geschichten. Also das Ganze hat ja auch mehr oder weniger zufällig angefangen mit Volocopter damals.
Okay, verstehe. Da hast du schon ein gutes Thema angesprochen, weil du bist Aufsichtsrat bei Volocopter. Und erzähl doch einfach mal mehr oder näher, wie du dazu gekommen bist.
Ja, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich kenne Volocopter schon kurz, also einen der Gründer, kurz vor dem Erstflug haben wir uns schon drüber unterhalten, dass sie sowas vorhaben. Ich habe damals, ich bin selbst Hubschrauberpilot, habe selber nicht dran geglaubt, wie glaube ich so viele. Ich habe gedacht, also da gibt es andere in den USA, die versuchen das jetzt seit den 50er Jahren, das fliegende Auto zu bauen. Warum sollen jetzt gerade ein paar Jungs aus Karlsruhe das hinbekommen? Fand es aber natürlich spannend und bin auch dran geblieben, habe dann das allererste Mal in Volocopter investiert 2013. Da war es ein Crowdfunding, da hatte Volocopter einen europäischen Crowdfunding-Rekord aufgestellt und hatte damals noch mein eigenes Startup am Start, die Nano4U, die damals Fälschungssicherheit für pharmazeutische Produkte entwickelt hat. Und war natürlich schwer interessiert, habe mit Alex da oft getroffen und dann waren wir irgendwann mal beim Burger und dann habe ich gesagt, also eigentlich würde es mir ja viel mehr Spaß machen, bei euch mitzumachen, als mich jetzt mit den zugegeben wirklich faulen Eiern an Partnern oben zu ärgern, die ich damals in einer anderen Firma hatte. Und dann sagte Alex so, eigentlich geht uns auch gerade das Geld aus, also das würde ganz gut passen und so habe ich investiert 2015, das erste Mal in Volocopter, also das zweite Mal dann schon. Mittlerweile sind wir beim vierten Mal.
Das klingt ja sehr erfolgreich oder als ob ihr sehr erfolgreich da unterwegs seid. Wie ist denn der aktuelle Entwicklungsstand eigentlich hinsichtlich der Volocopter? Also fliegen die tatsächlich jetzt schon irgendwo, außer die Testflüge oder wie weit seid ihr da?
Also der aktuelle Entwicklungsstand ist, es hätte keiner erwartet, dass dieser Erstflug damals 2011, jetzt schon fast 10 Jahre her, einen internationalen Hype auslöst. Wir haben mittlerweile 450 Konkurrenten bekommen. Es werden Milliardensummen in den USA in Specs verschoben, was das Thema angeht. Und wir führen tatsächlich, so alle Studien, das Feld noch mit einem gehörigen zeitlichen Vorsprung an. Das hat verschiedene Gründe. Natürlich haben wir als Erste angefangen, überhaupt zu fliegen. Also wir fliegen ja dann tatsächlich schon seit fast 10 Jahren. Wir sind jetzt an der vierten Generation Volocopter und das ist dann auch die, die eine kommerzielle Zulassung bekommt. Wir hatten vom ursprünglichen Plan im Prinzip ultraleicht Volocopter herzustellen und die dann zu verkaufen an Privatpersonen nach dem erfolgreichen autonomen Flug in Dubai 2017 haben wir komplettes Konzept geändert, haben gesagt, wir pivot und hauen ein ganz anderes Businesskonzept raus und sagen, wir wollen diese Air-Taxis dann auch betreiben. Ein Betreibermodell, also wir wollen sie bauen, wir wollen sie betreiben und ein ganzes Ökosystem damit aufbauen. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass wir eben eine kommerzielle Zulassung brauchen, nicht eine Ultraleichtzulassung, was dann auf dem Niveau sich abspielt von einem Airbus mit dem einzigen Problem, dass es die Zulassungsbedingungen damals noch gar nicht gab. Also wir haben also nicht nur einen Trend lostreten müssen, wir haben auch diesen Trend und ich glaube, das liegt so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von Volocopter eben auch mit den Behörden so verarbeiten müssen, dass wir die Bedingungen bekommen, überhaupt ein Fluggerät zuzulassen. Und das haben wir mit der EASA, haben wir dann gemeinsam auch die Richtlinien erarbeitet, wie sowas passieren kann und sind da immer noch sehr, sehr, sehr eng zusammen und erwarten die kommerzielle Zulassung in 1,5 Jahren. Und dann wären wir, so wie es aussieht, und das Feld kennen wir ja natürlich ein bisschen, die ersten mit dem gehörigen Abstand, die dann in der Lage kommerziell Gäste, Fluggäste in den Städten zu transportieren. Und darum geht es uns ja. Wir wollen ja nicht irgendwie von Stadt zu Stadt fliegen und außerhalb irgendwo landen, sondern wir wollen tatsächlich in den Innenstädten fliegen, so wie das Autos heute auch tun. Und das ist natürlich noch eine ganze Menge Arbeit, aber wir sind da sehr gut aufgestellt und sind auch ziemlich sicher, dass wir den Vorsprung halten können.
Aber das heißt, oder habt ihr auch ein bisschen Angst, dass jetzt ihr viel Vorarbeit leistet, gerade im Hinblick auf die Zulassungen, wo die dann eure Konkurrenz sozusagen mitnutzen kann?
Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Das ist ein guter Punkt. Nee, es hat alles Vor- und Nachteile. Also wenn du natürlich so eng mit den Behörden zusammenarbeitest, dann hast du natürlich den Vorteil, dass du deine Erfahrung und dein Konzept mit einbringst. Und die unterschiedlichen Flugtaxi-Konzepte sind unterschiedlich. Und wenn man genau hinschaut, ist die Zulassungsbedingung der EASA, der Europäer, sehr genau auf uns zugeschnitten. Also es geht vor allem auch um Sicherheitslevel. Und die EASA fordert eben ein Sicherheitslevel von 10 hoch minus 9. Das heißt, ich darf einen fatalen Unfall auf 1 Milliarde Flugstunden haben. Ne? Und das ist natürlich extrem hoch. Und das weist man folgendermaßen nach. Man sagt, man geht über Redundanzen, die du im Fluggerät verarbeitet hast. Und dann sagt man, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Motor ausfällt? Und dann schaut man, wie viele Motor hast du denn und wie viele können davon ausfallen? Und da ist der Volocopter natürlich super aufgestellt, weil der hat nämlich 18 Motoren und 18 Propeller und die entsprechenden Redundanzen mit den Batterien und den Flugsteuerungen eingebaut. Und so können wir das technisch auch erreichen. Es gibt Konkurrenzkonzepte, die arbeiten sehr stark mit Kipprotoren, mit Kippflügeln und ähnlichen Geschichten. Die haben eigentlich konzeptionell schon fast gar keine Chance, das Niveau zu erreichen. Und jetzt deutet immer mehr darauf hin, dass auch die FAA, also die amerikanische Luftaufsichtsbehörde, sich der Meinung der EASA anschließt. Die haben ja den großen Skandal mit dem Boeing. Und deswegen sind die jetzt momentan nicht so bereit, irgendwelche Standards zu verabschieden, die dann noch unter der Europäer liegen. Und das hat uns einen wahnsinnigen Vorteil gebracht, weil eben die anderen Luftfahrtkonzepte erstmal sowas nachweisen müssen. Und warum sagt die EASA, musst du sowas nachbringen, so ein Level? Die sagen, ja, ihr wollt ja Zehntausende mal bauen und ihr wollt über den Städten fliegen, also müssen die natürlich entsprechend sicher sein. Und der zweite Punkt, den wir erfüllen müssen, um in Städten fliegen zu dürfen, ist, wir müssen auch extrem leise sein. Und das ist halt beides konzeptmäßig eben der Volocopter. Und da haben andere Konzepte massive Probleme, also sowohl den Sicherheitslevel zu erreichen, als auch das Geräuschniveau des Volocopters zu erreichen.
Also das heißt, du würdest auch sagen, da oder der Hauptaspekt, wie ihr euch von eurer Konkurrenz abhebt, ist einfach die Technologie oder der technologische Aufbau vom Volocopter. Das seid ihr einfach ganz vorne.
Also tatsächlich ist unser Konzept ist eher einfacher als das der anderen. Und das hat eben entsprechende Vorteile, vor allem die Geschwindigkeit der Zulassung, das Vertrauen, dass die Behörden in so ein Konzept haben. Wenn ich jetzt irgendwas schwenke oder drehe oder sonst irgendwas, dann muss ich ja der Behörde nachweisen, dass in jedem Flugzustand, in jedem Manöver, das ich mache und ich verändere dann irgendwas am Fluggerät, das muss ja immer noch stabil und sicher sein. Und da gibt es halt Erfahrungen mit entsprechenden Geräten, die sind eher negativ, was die Sicherheit angeht. Und insofern haben wir da einen riesen Vorteil, dass wir eben nicht so komplex sind. Und wir wollen natürlich unbedingt diesen Vorteil nutzen, um möglichst schnell auf den Markt zu kommen und dann eben eben auch sehr viele Städte einfach zu besetzen und sagen, wir sind die Ersten, die mit diesen Städten arbeiten und alle anderen müssen dann sich auf das einlassen, was wir im Prinzip vorher festgelegt haben. Und das ist natürlich eher ein Vorteil als ein Nachteil.
Okay. Und du hattest ja vorhin auch gesagt, Ziel ist ja, dass die Volocopter in den Städten fliegen. Also da sollen sie eingesetzt werden. Das heißt, eure Zielgruppe oder derjenige, der sie nutzen soll, ist ganz klar der Privatmann.
Ja, derjenige, der heute ein Black Cab, ein Taxi benutzt, ist natürlich auch ein Zielkunde für Volocopter, ganz klar.
Gut. Neben deinen Beteiligungen jetzt beim Luftverkehr und im Pharmabereich habe ich auch gelesen, dass du Hundefutter in deinem Portfolio hast. Wie passt das denn dazu oder wie kam es dazu?
Also Hundefutter ist ja erst kürzlich dazugekommen. Eigentlich ist es somit die exklusivste Pflegeserie bei Hunden. Das ist eine ganz lustige Geschichte, war natürlich Zufall, wie eigentlich alles immer ein bisschen Zufall ist. Also auf der einen Seite bin ich ja beteiligt an den Impfstoffwerken der Saturna. Mit meinem Bruder zusammen gehört uns das Ganze. Jetzt gerade viel in der Presse wegen der Corona-Impfstoffe, die wir herstellen. Aber früher, also noch bis vor 3 Jahren, hatte das Kerngeschäft eigentlich von diesem Werk tatsächlich Veterinärimpfstoffe und da vor allem für Schweine, für Großtiere und so weiter. Und wenn man sich das dann anguckt und schaut sich die Matrixen an, dann sieht man relativ schnell, dass du sehr viele Impfstoffe produzieren musst, um beim Bauern dann tatsächlich auf Marge zu kommen, weil der Bauer falscht um jeden Viertelcent bei der Produktion von Fleisch. Das ist also ein ziemlich hartes Geschäft. Und ich habe damals schon immer gesagt, Leute, lasst uns doch mal hier in Companion Animal, also Haustiere-Bereich gucken. Da sind die Leute doch bereit, alles zu bezahlen. Ne? Also wenn der Hund irgendwas hat, da spielt Geld ja gar keine Rolle, weil es ja tatsächlich Familienmitglied ist und da wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben und die sind die Margen auch ganz anders. Dann wurde ich immer belehrt, wir machen jetzt seit fast 100 Jahren Großtiermedizin und Nutztiere und Hunde und Katzen sind nicht unsere Zielgruppe. Und dann habe ich zufällig eine Ettlingerin kennengelernt, die mittlerweile am Ammersee lebt, die Steffi Dieben, und die war gerade dabei, eben Lila Loveset zu gründen. Und das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich noch einen anderen Wirtschaftssenioren aus Karlsruhe überzeugt, da mitzumachen, den mit Matthias Badusch. Und dann haben wir da damals rein investiert. Und haben es bis heute nicht bereut. Die Marke wächst und wächst und wächst und wächst und hat sich, denke ich mal, auch so der Qualitätsführer in dem Bereich. Und ich habe ja auch durch Glock ein bisschen Erfahrung im Kosmetikbereich und dann gesagt, entspannend wird es richtig, wenn du in die Stückzahlen kommst. Also bei Kosmetik ist es ja auch so, wenn du jetzt kleine Einzelproduktionen machen musst, ist das Zeug ja unbezahlbar. Wenn du aber in die Hunderttausende gehst, in den Serien gehst, dann ist natürlich der Rohstoffanteil, der Verpackungsanteil ist ein Witz gegen den Preis, der dann noch bezahlt wird. Ne? Und jetzt kommen wir so langsam in die Stückzahlen auch rein, wo die Margen dann auch steigen. Und jetzt wird das Ganze sehr, sehr spannend, auch als Geschäftsmodell. Steffi macht das ganz großartig. Also mit mein Lieblings-Startup, weil ich mich da auch am wenigsten drum kümmern muss. Und ich war immer der Mahner und habe gesagt, habt ihr denn genug produziert? Habt ihr genug auf Lager, wenn ihr eine Aktion macht? Sie ist ein wirklich genialer Marketingkopf. Und am Anfang war es immer tatsächlich so, wir waren also relativ schnell ausverkauft. Ich habe gesagt, ich habe euch doch gesagt, wir müssen vorher mehr produzieren, wenn wir sowas machen. Und es hatte ganz gut geklappt. So ein schönes kleines Investment.
Ja, bestimmt. Das Thema Tierliebe, das ist relativ krisensicher. Da ja. Geht meistens nichts drüber. Gibt es denn aktuell so Ideen in deinem Kopf oder ja Geschäftsbereiche, wo du sagst, oh, da hätte ich mal richtig Lust drauf an der Beteiligung, aber hat sich bis jetzt einfach noch nicht ergeben? Also wenn du gerade so sagst, ja, Hundefutter, eben, das war dann klar, das ist spannend.
Also das Problem ist immer das Zeitthema. Also momentan ist Volocopter so dermaßen zeitintensiv, aufpassen muss, dass man überhaupt noch Zeit für die Familie hat. Also gestern habe ich richtig Ärger bekommen, weil ich morgens beim Zähneputzen meines Sohnes schon wieder telefoniert habe. Ne? Das fand meine Frau natürlich nicht so lustig. Also muss ich aufpassen. Also noch mehr Startups ist gerade schwierig. Ich habe da aber tatsächlich über ein Convertible Loan jetzt an einem Startup in Baden-Baden beteiligt. Das ist aber eher Volocopter-nah. Die machen Drohnen auf Zeppelin-Basis im Prinzip. Und da hoffe ich mal, dass ich jetzt demnächst ein bisschen mehr Zeit habe, mich auch da ein bisschen unterstützend zu zeigen. Weil eigentlich stelle ich fest, es ist also nicht damit getan, dass man irgendwo rein investiert und dann nach 10 Jahren guckt, ist was draus geworden oder nicht. Sondern in den meisten Fällen brauchen die Startups natürlich dann auch wahnsinnig Unterstützung, sowohl über das Netzwerk, das man bieten kann, aber auch über Ratschläge, über Fehler, die man selber schon gemacht hat, die muss man ja nicht nochmal teuer bezahlen bei jemand anders, die man so vermeiden kann und solche Geschichten. Aber das ist einfach immer sehr zeitintensiv und das ist momentan so mein Hauptproblem mit der Zeit.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ich meine, bei den vielen Projekten, die du da am Start hast, wie strukturierst du deinen Tag? Oder gibt es da eine gewisse Einteilung, dass du sagst, jedes Projekt hat so seinen gewissen Zeitslot von mir? Oder kommt das, du stehst morgens auf und es kommt einfach, wie es kommt, dann ruft der Erste an, der Zweite an?
Also wenn ich jetzt behaupten würde, ich wäre strukturiert, da würden die meisten Wirtschaftssenioren in Karlsruhe wahrscheinlich laut lachen, weil sie mich kennen. Und nee, ich bin eher so ein Gefühlsmensch, was sowas angeht. Natürlich habe ich einen Terminkalender, ich habe auch einen Assistenten, der den füllt und mehrere andere, die noch Zugriff haben und den auffüllen können. Also insofern habe ich da schon meine Punkte im Tag, wenn ich mit Langhangkangeln, aber ich versuche, eigentlich bin ich ja momentan mehr als Feuerlöscher unterwegs. Also es ist ja dann immer irgendein Problem, das eskaliert ist, das dann bis zu mir vortritt, dringt, das noch nicht gelöst ist und dann muss ich das halt lösen und dann eins nach dem anderen immer.
Du hast ja vorhin auch das Thema Corona-Impfstoff angesprochen. Jetzt ganz allgemein Thema Corona. Hat Corona Auswirkungen auf Volocopter jetzt zum Beispiel gehabt?
Also indirekt schon. Also wir haben bis ins letzte Jahr mit etwa 100 Mitarbeitern gestartet und haben über das Jahr 20.000 Bewerbungen bekommen. Das ist für so ein kleines Unternehmen schon mal eine ganze Welle. Das zeigt aber auch, wo man uns in der Fachwelt auch sieht, weil natürlich viele von etablierten Flugzeugbauern kommen oder aus der Aviation allgemein und wollen dann für Volocopter arbeiten. Die sehen natürlich auch, dass das ein hochinteressantes Projekt ist. Und jetzt durch Corona haben wir natürlich jetzt, ich glaube, wir sind jetzt bei 320 Leuten etwa, Stand heute, kommen wöchentlich welche dazu, hat bestimmt die Hälfte von denen noch nie das Büro gesehen. Und das ist natürlich krass. Also wir haben eine brasilianische Mitarbeiter-Community, die bis jetzt es noch nicht nach Deutschland rüber geschafft haben, und solche Geschichten. Und das ist natürlich unheimlich schräg. Also das ist auf der einen Seite, war ich super überrascht, wie toll das bei Volocopter geklappt hat. Das sieht man halt natürlich, das ist von den Mitarbeitern, von der Ausrichtung des Unternehmens, da war das kein Thema, dass man quasi vom Tag 1 auf Homeoffice umsteigt, die IT entsprechend dafür sorgt, dass es hochgefahren wird und es hat einfach funktioniert, es hat sehr gut funktioniert. Es funktioniert auch jetzt noch immer sehr gut. Also wir haben bis jetzt immer noch die Policy, wer nicht einen sehr, sehr triftigen Grund hat, ins Büro zu kommen, der hat auch nichts verloren, der soll zu Hause bleiben. Hat auch von der Produktivität, hatte man am Anfang das Gefühl, die ist sogar in die Höhe gegangen. Also das Volocopter arbeitet ausgesprochen strukturiert, im Gegensatz zu mir jetzt, aber Volocopter hat es toll aufgebaut. Florian Reuter hat einen tollen Job gemacht. Also diese Strukturen, da hat er sehr früh mit angefangen, wo ich schon gedacht habe, was willst du denn für solche Strukturen in so einer kleinen Firma? Aber das ist genau das, wenn du natürlich Luftfahrtgeräte zulassen musst, wirst du ja auch auditiert entsprechend. Und wir haben ja als einziger in der ganzen Branche die Design-Organisation Approval. Das bedeutet, wir dürfen Luftfahrtgeräte in dem Bereich entwickeln und auch viele der Tests selber machen. Wir müssen nicht jedes Mal die Behörde fragen. Und das hat natürlich entsprechende Vorteile. Auf der anderen Seite sieht man natürlich langsam, es knirscht im Gebälk. Ne? Also die Leute haben natürlich auch Lust, sich wieder mal zu sehen. Die haben auch Lust zu feiern und wir sind ja auch ganz gut unterwegs. Und das fehlt natürlich komplett. Und ich bin auch jemand, der natürlich gerne unter Menschen ist und nicht die Leute per Video die ganze Zeit anguckt. Ne? Also wenn du so einen 8- bis 10-Stunden-Tag am Fernseher, oder Fernseher sag ich schon, am Monitor hast, das ist nicht dasselbe, wie wenn du dich dann triffst und an deinem rumblödeln kannst und Sachen mal entwickeln und ein bisschen kreativ sein kannst. Und da müssen wir gucken und da hoffe ich auch sehr, dass der Lockdown jetzt bald aufhört, weil wir müssen uns gucken, dass wir die Leute wieder zueinander bringen und auch wieder so eine Gemeinschaft aufbauen, weil das ist total schräg, wenn du Leute im Prinzip einstellst, die noch nie in der Firma waren und schon ein halbes Jahr was weiß ich für dich arbeiten und noch nie in der Firma waren. Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Situation, die hoffentlich bald ein Ende hat.
Habt ihr denn dann zum Beispiel jetzt gerade für die Neuen, die jetzt in der Zeit dazugekommen sind, sowas wie digitale Onboarding-Konzepte euch überlegt?
Ja, total. Also
wie ihr die einbringt, dass die auch euren Spirit erleben können?
Super gut. Also es gibt nichts, was es bei Volocopter eigentlich nicht gibt, was momentan modern ist. Das ist auch sehr spannend, weil ich habe auf der einen Seite eine pharmazeutische Unternehmensgruppe und die Pharmaindustrie generell ist ja schon sehr konservativ, traditionell unterwegs und da natürlich diese Start-up-Geschichte zu haben im Vergleich, da sieht man einfach, es sind schon völlig andere Welten und es macht natürlich viel mehr Spaß, in so einem sehr jungen und flexiblen Unternehmen zu arbeiten. Ne?
Ja, das glaube ich. Wahrscheinlich wird auch, oder werden die, die sich bei euch bewerben, auch ja, sich exakt deshalb bewerben. Also ich denke, es werden wahrscheinlich die einen sein, die einfach diese Technologie total gut finden und da sagen, da habe ich Lust mitzuarbeiten, aber auch einfach, ja, dafür, wo das Unternehmen steht oder den Spirit, den es ausstrahlt, denkt sich wahrscheinlich auch eine gewisse Zielgruppe an.
Ja, das sind ja genau die Leute, die wir haben willst. Also wir haben ja beispielsweise unheimlich viele Leute von Airbus, ne? Und Airbus ist jetzt auch ein Konzern mit all seinen Problemen, auch deutsch-französisch und extrem strukturiert und sehr wenig flexibel und glaube ich, nicht besonders aufgeschlossen für eigene Ideen. Und die Leute, die da raus wollen, die verdienen richtig Geld. Also das ist jetzt nicht so, dass das ist ja der Vorteil an so einem Konzern, die haben ein sehr hohes Gehaltsniveau. Und die sagen dann mal trotzdem, ich möchte da raus, weil ich gerne an der Entwicklung von etwas beteiligt sein will, was danach tatsächlich funktioniert und in die Luft kommt. Ne? Und da sind die dann auch teilweise bereit, Einbußen zu machen beim Gehalt. Wir haben ein sehr gutes Weser-Programm. Das heißt, die haben dann virtuelle Shares an der Company, die dann hoffentlich sehr werthaltig werden. Also das gleicht sich dann schon mit dem Erfolg aus. Aber zunächst einmal muss man sagen, und das sind ja dann auch Leute, die wahrscheinlich Familie haben, die dann Risiko eingehen und sagen, jetzt gehe ich zum Startup von einem Großkonzern, einem Startup. Und wer den Schritt gehen will, ne, und auch bereit ist, und das zu genießen und flexibel zu sein, das Risiko einzugehen, der ist natürlich von der Struktur der richtige Mitarbeiter.
Und liegt euer strategischer Fokus jetzt momentan, sagen wir mal, schwerpunktmäßig auf dem Bereich Entwicklung oder gibt es andere Bereiche wie jetzt Marketing, Vertrieb, administrative Sachen, wo ihr im Hintergrund einfach auch viel macht, schon parallel und auch jetzt zum Beispiel eure Abteilungen gut ausgebaut habt?
Ja, klar, logisch. Also wir gehen ja auf einen ganz klaren Wachstumskurs. Das heißt, wir werden natürlich danach, wir haben zum Beispiel ein Joint Venture mit Geely in China. Geely ist der größte private Autobauer in China, auch der größte Daimler-Eigentümer. Und das ist für uns natürlich hochspannend, zum einen als Produktionspartner und zum anderen natürlich, um den Markt in China zu besetzen. Da haben wir natürlich, glaube ich, von allen möglichen Partnern, die du in China haben kannst, bestimmt den besten. Ja, und da sind wir natürlich ganz toll aufgestellt mit Geely, aber das ist natürlich, dann muss auch administriert werden. Wir haben ein sehr gutes Business Development Team. Am Anfang habe ich das noch so ein bisschen alleine gemacht und bin ich halt auch nach Dubai oder nach Asien gegangen und habe versucht, so die Kontakte zu machen, und mittlerweile ist ein hochprofessionelles Team dabei. Das macht richtig Spaß, wenn du dann siehst, wie sich das Ganze entwickelt. Und wir haben ja auch etwa 400 Städte, mit denen wir gerade reden, wo es darum geht, Taxi-Service anzubieten. Also die ersten zwei Städte werden Singapur und Paris sein. Paris möchte bis zum Olympischen Spielen dann in 2024 die Lufttaxis bereits sehr mäßig fliegen haben, und Singapur ist in den EASA-Prozess mit eingestiegen, hat eine Kooperation mit der EASA gemacht, dass die im Prinzip uns parallel dazu schon die Genehmigung erteilen können, in Singapur zu fliegen. Das sind so die zwei Startpunkte, die wir haben. Parallel haben wir ein sogenanntes Anerkennungsverfahren mit der FAA laufen. Das heißt, die machen parallel zur beobachten den EASA-Prozess und sagen, ja, wenn das in Europa anerkannt ist und der Prozess für uns plausibel ist, dann erkennen wir das bezugnehmend auf diese Zertifizierung auch in den USA an. Haben wir ziemlich zeitgleich, haben wir dann eine relativ weite Abdeckung weltweit, wo wir dann schon mal technisch mit dem Gerät fliegen dürfen. Und dann geht es um die lokale Umsetzung. Da müssen im Prinzip die lokalen Behörden sagen, okay, wir wollen das auch. Und wie sind die Bedingungen? Wie darf der fliegen? Was sehen wir als Voraussetzung? Und je früher man natürlich damit anfängt, und da sind wir schon mitten in einigen Städten in Prozessen drin, desto schneller ist es dann auch im Implementieren. Ne? Also wenn ich erst warte, bis dann die kommerzielle Zulassung da ist in anderthalb, zwei Jahren, dann, und ich fange dann an, dann geht halt noch mal ein Jahr vorbei. Ne? Aber es gibt auch einige Städte, die können es gar nicht erwarten, Lufttaxis einzusetzen.
Merkt ihr denn so ganz allgemein länderspezifische Unterschiede? Was ist Interesse oder auch die Offenheit gegenüber dieser Flugmethode oder überhaupt den Flugtaxis angeht? Also gibt es so Länder, die sofort darauf angesprungen sind und angefragt haben, und andere, die wo es ein bisschen schwierig ist, die sagen, nee, lieber nicht, zu gefährlich, eben Risiko, zu teuer, was auch immer.
Also angesprungen sind so die üblichen Verdächtigen. Also die Stadtstaaten sind natürlich sehr schnell in Zulassungsthemen. Also Dubai zum Beispiel und Singapur waren da relativ vorne mit dabei. In Dubai hast du den Punkt, Dubai möchte überall eigentlich der Erste sein in allem, und technologieverliebt sind sie auch. Da haben wir 2017 den berühmten autonomen Air-Taxi-Flug in Dubai gehabt. Die Presse bezeichnet das immer als ersten Flug. In Wirklichkeit ist natürlich immer der letzte Flug, weil du reist im Prinzip mit allen Sachen Monate vorher ein und dann wird das Ding auf Herz und Nieren getestet. Und in Dubai waren es 6 oder 8 Behörden, die dann am Schluss nach der Testphase einen Stempel gegeben haben und gesagt, das Ding darf in Dubai stattfliegen. Und dann noch vor seiner Hoheit dem Kronprinzen, die Familie ist da immer noch sehr wichtig für alle wesentlichen Entscheidungen. Und Singapur ist da ein bisschen anders strukturiert. Singapur ist extrem professionell. Die haben uns natürlich auch komplett durch die Mangel gedreht, sonst hätten wir niemals in der Marina fliegen dürfen und auch den Voloport dort aufbauen dürfen. Aber die sind wahnsinnig, also ist mein absolutes Lieblingsland, was Behördenzusammenarbeit angeht. Also es ist faszinierend. Du redest morgens mit der einen Behörde und nachmittags mit der anderen und die nachmittags weiß schon, was du morgens mit der einen Behörde besprochen hast, ne? Und bei uns weiß das noch nicht mal das Nachbarzimmer, also in einer Behörde. Das ist schon sehr spannend, geht aber natürlich auch in einem Stadtstaat viel besser als jetzt in der Bundesrepublik Deutschland. Aber auch die ist extrem unterstützend. Also wir haben beispielsweise eine Sache erreicht, die, glaube ich, noch niemand vorher geschafft hat. Wir haben eine eigene Taskforce bei unserer Landesregierung Baden-Württemberg. Die wird geleitet vom Leiter des Staatsministeriums, Dr. Florian Stegmann. Und die ist ministerienübergreifend und soll uns alle behördlichen Widerstände aus dem Weg räumen. Und also wir hatten uns mal unterhalten und hat er gesagt, also er versteht schon, dass wir Probleme haben, weil normalerweise wir müssen einen Antrag stellen für jede Flugbewegung, die wir machen im Test, ne? Und dann landet die eben beim Beamten und der Beamte hat aber keine Gesetzesgrundlage dafür, weil es sie ja noch gar nicht gibt, ne? Weil es ja das Gerät eigentlich noch gar nicht gibt. So. Und jetzt gibt es dann zwei Möglichkeiten. Also entweder er vergräbt es ganz unten im Stapel und hofft, dass es nicht wieder hochkommt, oder er gibt seinen Vorgesetzten und der hat dann wieder die zwei Möglichkeiten. Und bis das dann irgendwann mal bei einer politischen Entscheidungsebene ist eigentlich der Markt schon verlaufen und für ein Startup ist das natürlich tödlich. Und dann hat er gesagt, eigentlich muss man das andersrum machen. Wir brauchen hier eine übergreifende Geschichte über den Ministerium und müssen dann im Prinzip den Beamten vorgeben, wie sie zu handeln haben. Und habe ich gesagt, also wenn sie das hinbekommen, sind sie mein größter Fan. Und es gibt jetzt tatsächlich eine Taskforce Volocopter. Also das Wirtschaftsministerium drin, Verkehrsministerium, das Regierungspräsidium, die Stadt Bruchsal ist da vertreten und das Staatsministerium orchestriert das Ganze. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Und obwohl natürlich andere Städte sehr bullisch sind, das einzuführen, um jetzt das zu tun, muss ich ja testen. Und das Testen tun wir ja in Deutschland. Das heißt, wir haben ja alle Genehmigungen, die wir brauchen in Deutschland zum Testen. Das heißt, da sind ja vom Luftfahrtbundesamt über das Regierungspräsidium bis zur EASA, bis zur Stadt, die müssen ja alle mitspielen bei sowas. Und das tun sie, Gott sei Dank, bei Volocopter mit einer großen, großen Begeisterung. Und da sind dann die Wege plötzlich gar nicht mehr so lang. Das war am Anfang nicht ganz so einfach, aber das hat sich mittlerweile ganz toll eingespielt. Und ich muss sagen, an dem Punkt macht mir der Standort Deutschland richtig Spaß.
Das ist doch auch mal ein gutes Schlusswort oder ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Mal was Positives. Und auch man sieht, ja, ist wirklich Wahnsinn, wie viel Know-how du in den einzelnen Bereichen aufbaust und allein diese ganzen bürokratischen Sachen, die es da zu bedenken gilt. Und das ist ja bei jedem Startup dann wieder anders oder bei jedem Investment gibt es andere Herausforderungen. Aber Wahnsinn, was da dahinter steckt.
Ja, das habe ich ja bei den Wirtschaftsjunioren gelernt. Also bevor ich zu den Wirtschaftsjunioren gekommen bin, war ich noch kein Netzwerker.
Ja, Stefan, vielen Dank für den spannenden Podcast und das spannende Gespräch. Ich denke, wir werden uns wahrscheinlich bald auch oder hoffentlich bald mal wieder bei einer Wirtschaftsjuniorenveranstaltung auch live sehen können. Und dann bin ich ganz gespannt, wie sich die einzelnen Dinge entwickelt haben und wie es so weitergeht bei dir in deinem Leben.
Das hoffe ich auch sehr, dass wir uns bald mal wiedersehen. Das letzte Mal war, glaube ich, eine Rumprobe, ne? Ein sehr, sehr lustiger Abend oder Nacht, muss man fast sagen. Hoffentlich geht es bald wieder. Und ich glaube, du übernimmst ja auch mehr Verantwortung in Karlsruhe. Dafür drücke ich dir beide Daumen und wünsche dir alles Gute.
Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein beim Abo wäre fein. Dies ist ein Projekt, gehostet von den Wirtschaftsjunioren Karlsruhe.